ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und ich bin gerade im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann in Hamburg. Heute ist Freitag, der 20. Juni und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Ja, Stefan, und wir sind am Ende einer Woche, die für die Ukraine schwierig war. Die Welt schaut auf Israel, sie schaut auf den Iran, aber sie schaut eben nicht auf die Ukraine. Und das hat man auch beim G7-Gipfel in Kanada Anfang der Woche gemerkt, auch wenn der Bundeskanzler das hier am Ende des Gipfels gesagt hat.
Es bleibt dabei, wir werden die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Darüber gibt es einen Konsens, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in der Gruppe der G7.
Und ich habe da meine Zweifel, wenn Friedrich Merz vom Konsens in der Gruppe der G7 spricht, denn zu so einem Konsens gehören ja eigentlich auch die USA und die waren nun explizit gegen eine gemeinsame Abschlusserklärung, eine Abschlusserklärung zumindest, in der dann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hätte verurteilt werden sollen. Die gibt's also nicht. Und darüber hinaus macht es den Eindruck, Donald Trump legt keinen gesteigerten Wert auf ein Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Zelensky. Beim G7-Gipfel in den kanadischen Rocky Mountains, da war Trump ja schon wieder weg, bevor Zelensky überhaupt angekommen war. Und jetzt auch beim NATO-Gipfel in Den Haag nächste Woche sieht es nicht so aus, als würde Trump es auf ein Treffen mit Zelensky anlegen. Über die Vorbereitung für diesen ziemlich kurzen NATO-Gipfel spreche ich gleich mit unserer Kollegin Katrin Schmidt in Brüssel. Der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, hat unserem Brüsseler ARD-Studio ein exklusives Interview gegeben. Und darin ging es auch um die Rolle Deutschlands. Interessant, wie zuversichtlich Rutte ist, dass Deutschland nach den USA das zweitwichtigste Land innerhalb der NATO werden kann.
I am absolutely confident. Yes, it takes time. But when we Friedrich Merz.
Ich bin absolut zuversichtlich. Ja, es braucht Zeit. Aber die deutsche Regierung, Friedrich Merz und Boris Pistorius, alle in der deutschen Regierung wissen, dass etwas passieren muss. Aktuell geht es voran. Zum Beispiel die Rüstungsindustrie in Deutschland, die die beste der Welt ist, steigert ihre Produktion rasant. Das Geld ist jetzt da wegen der Schuldenbremse. Also ich bin wirklich zuversichtlich, dass der zweitgrößte Verbündete abliefern wird.
Ja, und der zweitgrößte Alliierte, das ist eben Deutschland. Und inwieweit Deutschland beim Thema Rüstung tatsächlich liefern wird und auch liefern kann, das bespreche ich gleich mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling. Er und ich haben uns vorgenommen, dass wir uns in den nächsten Monaten immer wieder mal mit dem Thema Rüstung in Deutschland beschäftigen, also mit den unterschiedlichsten Aspekten. Und heute ist eben der Anfang. Aber Stefan, zunächst gucken wir jetzt mal, ich möchte nicht sagen auf den Elefanten im Raum, aber auf das große Thema diese Woche, auf die Lage im Nahen Osten.
Ja, auch am 6. und 7. Tag der Operation Rising Lion haben Israels Streitkräfte ihre Angriffe auf den Iran nochmal intensiviert. Mit Luftschlägen auf sehr unterschiedliche Ziele. Die reguläre Armee, die islamischen Revolutionsgarden, die Atomanlagen, die Flugabwehr des Landes und jetzt neuerdings auch Irans Produktionsstätten für ballistische Raketen. Dabei hat Israels Luftwaffe bisher wohl keinen einzigen Kampfjet verloren, was schon aufgrund der großen Distanz bemerkenswert ist, finde ich. Denn zwischen Tel Aviv und Teheran liegen immerhin mehr als 1500 Kilometer. Die militärische Dominanz aus der Luft, sie ist also in vielerlei Hinsicht offensichtlich.
Aber was wir jetzt ja auch gesehen haben diese Woche, dass nicht militärische Ziele angegriffen wurden, zum Beispiel ein staatlicher TV-Sender, der dem Regime als Propagandaplattform dient und der während einer Live-Sendung getroffen wurde. Da haben wir ja alle diese Frau, die Ansagerin gesehen. Ich glaube, die Bilder, wie sie da ihren Platz verlassen hat, ihren Sprecherplatz, den haben wir alle noch im Kopf.
Ja, ich auch. Und solche Bilder legen nahe, dass zu Netanjahus Kriegszielen auch die massive Schwächung des Mullah-Regimes gehört, vielleicht eben doch der Regimewechsel. Mit Cyberangriffen haben die Israelis übrigens zumindest zeitweise auch das Banken- und Finanzsystem ihres Erzfeindes lahmgelegt. Der Iran hat zeitweise das Internet abschalten müssen. In dem Zusammenhang interessant finde ich, Israels Streitkräfte sagen ja immer, sie warnten Irans Zivilbevölkerung rechtzeitig und punktgenau vor Luftschlägen auf militärische Ziele. So habe man die Menschen in der Nähe des Kernreaktors nordwestlich der Stadt Arak zur Evakuierung aufgerufen, bevor dieser bombardiert worden sei. Aber diese Warnungen kommen häufig über Social-Media-Plattformen oder Telegram, die im Iran offiziell verboten sind und häufig blockiert werden. Es ist bekannt, dass viele Menschen diese Blockaden mit VPN-Tunneln zu umgehen wissen, aber längst nicht alle. Und im Krieg wird der Zugang zu entscheidenden Informationen für viele natürlich zu einer Frage von Leben und Tod.
Ja, und die Frage, wie weit gibt's da Internet im Iran, da sagen ja unsere Kolleginnen und Kollegen, die aus Istanbul über die Lage dort im Iran berichten, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie hilfreich es ist, wenn Trump die Bevölkerung Teherans über seinen Social-Media-Kanal Truth Social dazu aufruft, die Millionenmetropole sofort zu verlassen. Das hatte da ja viele Menschen, glaube ich, in Teheran beunruhigt, als sich dann diese Nachricht doch sozusagen von Mund zu Mund verbreitet hat. Mhm. Stefan, jetzt fragen wir uns ja nach einer Woche Krieg, wie stark ist denn die Islamische Republik noch? Wie handlungsfähig ist das Regime? Was kannst du dazu sagen?
Also Irans politische und militärische Führung oder das, was von ihr übrig blieb, hat nach meiner Wahrnehmung erkennbar Schwierigkeiten, systematische Gegenwehr noch zu organisieren und zu leisten. Die Luftschläge Richtung Israel mit ballistischen Raketen gehen zwar weiter, aber sie wirken auf mich zunehmend verzweifelt. Dabei wurde ja auch ein Krankenhaus getroffen, wir haben es in den Nachrichten gesehen, in Beersheba im Süden Israels. Es gab viele Verletzte dort. Israels Außenminister sprach dann sofort von einem Kriegsverbrechen und Regierungschef Netanyahu drohte auf der Plattform X wörtlich, Teheran wird einen hohen Preis dafür zahlen. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, Ziel dieses Angriffs seien israelische Militäranlagen in der Nähe der Klinik gewesen. Überprüfen können wir das nicht. Und aus Tel Aviv werden schwere Treffer an Wohnhäusern gemeldet. Weiterhin auch dort habe es viele Verletzte gegeben, heißt es. Und wir wissen nicht, wie viele einsatzfähige Raketen der Iran noch hat, wie viele intakte Abschussvorrichtungen. Unsere Korrespondenten berichten jedenfalls, dass Israels Luftverteidigung derzeit nicht alles abwehren kann.
Ja, das ist ja seit vergangenem Freitag greifen sich also beide Seiten gegenseitig an. Und wir hören und sehen ja vor allen Dingen viel über diese gegenseitigen Angriffe. Wie sieht's denn aus mit einem Gesprächsdraht oder auch mit einem Versuch, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden?
Die gibt es durchaus. Parallel zu diesen Luftschlägen intensivieren sich auch diplomatische Bemühungen, was etwas untergeht, weil derzeit die verbale Eskalation zwischen dem US-Präsidenten und Irans geistlichem Oberhaupt die Schlagzeilen beherrschen. Trump schließt ja ein militärisches Eingreifen der USA weiterhin nicht aus, stellt Teheran Ultimaten und forderte die Kapitulation des Regimes. Und Ayatollah Ali Khamenei hatte das ja entschieden zurückgewiesen und gesagt, Zitat, die iranische Nation lehnt einen aufgezwungenen Krieg genauso ab wie einen aufgezwungenen Frieden. Zitat Ende. Der Mann hat aus einem mutmaßlich sicheren Versteck heraus inzwischen auch damit gedroht, Ziele in den USA anzugreifen, sollten diese sich in den Krieg mit Israel einmischen. An dramatischen Drohungen mangelt es derzeit also wahrlich nicht, Anna. Ich gehe dennoch stark davon aus, dass es Gesprächskanäle zwischen Washington und Teheran gibt und dass diese auch genutzt werden, um eine Ausweitung des Krieges doch noch irgendwie zu verhindern.
Ja, und dann gibt's ja noch die Europäer. Der europäische Einfluss im Nahen Osten ist gering. Das ist die überwiegende Meinung vieler Nahostexperten, wie zum Beispiel von Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, den wir ja auch immer wieder mal hier im Podcast hatten. Aber nun gibt es Gespräche mit dem Iran auf Initiative der Europäer, auch uns Deutschen. Wie ist da der Stand?
Ja, während wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es in Genf diese Gespräche mit Irans Außenminister Abbas Araghchi. Eingeladen haben Außenminister Johann Wadephul und seine Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien. Mit am Tisch sitzt wohl auch die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas. Sie wollen gemeinsam und nicht nur in Absprache mit Washington, sondern interessanterweise auch eng abgestimmt mit den arabischen Nachbarstaaten der Islamischen Republik versuchen, doch noch irgendwie eine diplomatische Lösung zu finden für diesen Krieg zwischen Israel und dem Iran.
Und wie könnte die dann aussehen, eine solche Lösung? Also würde das in Richtung gehen, zurück zu einem eng abgesteckten und streng kontrollierten Atomabkommen, wie es das ja mal gab?
Ja, zu einer verbindlichen Vereinbarung jedenfalls. Im Gespräch ist nach allem, was wir aus Diplomatenkreisen hören, den Iran zu einer Art Garantie zu bewegen, sein Atomprogramm wirklich nur für zivile Zwecke zu nutzen. Genau darüber hatten die sogenannten E3, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, mit dem Iran über Jahre ja schon verhandelt. Auch die Amerikaner verhandelten zuletzt mit dem Iran. Wir wissen das ganze 2 Monate lang. Vermittler der Gespräche war in diesem Fall ja Oman.
Und wie wir jetzt sehen, hat es ja keine substanziellen Fortschritte gegeben. Sonst wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Warum gab es die nicht?
Na, unter anderem, weil es beim Streitthema Urananreicherung keine Annäherung gab. Der Iran weigerte sich ja beharrlich, die Fähigkeit zur Anreicherung von Uran aufzugeben. Das Regime hatte in seinen Atomanlagen zuletzt größere Mengen Material angereichert, das als waffenfähig galt, so nennt man das ja, also Uran mit einem Anreicherungsgrad von 60%. Für Atomwaffen braucht man 90%. Und laut Experten wäre eine entsprechende Anreicherung relativ rasch zu bewerkstelligen. Das Mullah-Regime beteuerte dann stets, man strebe Atomwaffen gar nicht an, man wolle die atomaren Ressourcen lediglich für zivile Zwecke nutzen und traut ihnen nicht, warnten dann vor allem die Israelis, allen voran Netanyahu, der seit Jahrzehnten ja behauptet, Teheran sei ganz kurz davor, die Atombombe zu bauen. Das hat er ja auch in Washington mehrfach gesagt, noch während der Obama-Zeit, als wir beide da waren, Anna.
Ja, und das ist ja so die große Frage, ob es jetzt diesmal unmittelbar bevorstand, dass die Iraner in der Lage waren, die Atombombe zu bauen. Und das ist ja auch in den USA umstritten. Es gibt amerikanische Medienberichte, die sagen, die US-Geheimdienste halten erst im März die Einschätzung abgegeben, es würde noch bis zu 3 Jahre dauern, bis der Iran eine Atomwaffe einsatzbereit hätte. Und interessanterweise war ja selbst Tulsi Gabbard, das ist ja die Geheimdienstkoordinatorin von Donald Trump, eine durchaus bunte Person, die hatte sich ja auch dieser Ansicht angenommen und sie sich zu eigen gemacht. Das war dann schon eine ungewöhnliche Äußerung von ihr, weil die ja üblicherweise immer auf der Linie von Donald Trump liegt.
Genau, aber ihr Chef sagte dann auf eine Reporterfrage fast trotzig klingend, was sie gesagt habe, interessiere ihn nicht. Am Ende, das wissen wir, war die Geduld der Trump-Regierung mit den Iranern dann am Ende nach 60 Tagen zäher Gespräche. Aber Anna, natürlich hat sich die Verhandlungsbasis nach einer Woche Krieg dramatisch verändert. Und in Teheran, so ist wohl die Hoffnung, könnte die Erkenntnis gereift sein, dass der Abschied vom Atom- und Raketenprogramm jetzt vielleicht der letzte Strohhalm ist für das Überleben des Regimes. Und wir werden sehen, ob die Verhandlungen in Genf etwas bewegen und zu einer Deeskalation beitragen können.
Tja, oder ob sich der Krieg ausweitet, wenn Donald Trump entscheidet, die USA beteiligen sich doch direkt militärisch. In den nächsten 2 Wochen will er das entscheiden. Das hat am Donnerstagabend seine Sprecherin gesagt. Wie deutest du das?
Also Trump ist erkennbar hin und her gerissen. Einerseits hatte er seinen Wählern ja versprochen, die USA aus Kriegen am anderen Ende der Welt herauszuhalten. Und er bekommt natürlich auch mit, dass die MAGA-Bewegung, also die Make America Great Again-Bewegung, schon Verrat schreit, weil sie den Wortbruch wittert. Andererseits hasst Trump, du weißt es, nicht so sehr, wie schwach zu wirken. Und was wir auch in diesem Podcast immer wieder höflich als seinen erratischen Schlingerkurs, seinen Zickzackkurs beschreiben, kann man auch schonungslos sagen. Die brillante Kolumnistin und Historikerin Anne Applebaum hat das bei den Kollegen von NBC getan.
Was man verstehen muss, Trump selbst denkt nicht strategisch. Er denkt nicht über Geopolitik nach. Er weiß nicht, was im Iran passiert. Er hätte keinen Plan für Tag 2 nach seinem Angriff auf den Iran. Er springt auf alles an, was ihn emotional anspricht. Seine Hauptsorge ist, dass er wie ein Sieger aussieht. Um welche Konfrontation es auch geht, wer auch immer der Gegner ist, Hauptsache er ist am Ende der Gewinner. Nur darum drehen sich seine Entscheidungen. Nicht, was gut für den Iran ist oder gut für den Nahen Osten oder nicht mal gut für Israel. Wir sehen hier kein großes strategisches Spiel. Was wir sehen, ist, wie er eine Entscheidung sucht, die gut für ihn selbst ist.
Man könnte es Donalds Dilemma nennen. Einerseits gefällt ihm bestimmt nicht, dass sein Freund Bibi, also Benjamin Netanyahu, gerade so kraftvoll militärische Dominanz demonstriert. Andererseits hat Trump große Angst, in einen langen Krieg hineingezogen zu werden, eventuell irgendwann mit Bodentruppen Das ganze Schlamassel Amerikas Irak-Trauma wirkt danach. Aber Anna, wenn Trump sicher sein könnte, dass mit einem kurzen, begrenzten Einsatz, also dem Abwurf dieser bunkerbrechenden Bomben, beispielsweise über der tief unter der Erde liegenden Atomanlage Fordo, dass damit der Job erledigt wäre, ich denke, dann würde er das tun, schon um am Ende bei den Siegern dabei zu sein.
Ja, du hast jetzt viele Leute in den USA, die so sagen, ist Trump wieder Taco? Das ist ja dieser böse Begriff für Trump always chickens out. Also was nichts anderes heißt, als dass Trump sich am Ende doch nicht traut. Und von einem Social Media Post von Donald Trump selbst haben wir den Eindruck bekommen, dass er diese diffamierende, in seiner Ansicht nach diffamierende Zuschreibung des Taco, Trump always chickens out, dass er das gar nicht mag. Aber das ist eine andere Sache. Wir werden das jetzt in den nächsten zwei Wochen sehen. Aber weil du das Irak-Trauma angesprochen hast, das Rezept, ein Land nur mit Angriffen aus der Luft zu erobern, das hat noch nie so richtig funktioniert. Und die Militärs sind an der Stelle auch ziemlich klar. Sie sagen, am Ende geht es nicht ohne Bodentruppen.
Ja, zumal ja für den Iran ein weiteres Risiko besteht. Denn selbst wenn das Land jetzt erstmal keine Atomraketen bauen kann, das viele angereicherte Uran ist ja noch da. Manches vielleicht in zerbombten Bunkern verschüttet, aber manches mutmaßlich verteilt über viele Orte. Und ein Regime mit dem Rücken zur Wand oder irgendwelche Warlords könnten daraus leicht sogenannte schmutzige Bomben bauen, also einen konventionellen Sprengsatz, der dann bei der Explosion radioaktives Material verteilt. Davor warnen Experten, wie zuletzt auch Andreas Reinicke vom Deutschen Orient-Institut, den ich ja in der letzten Folge zu Gast hatte.
Dann kommen wir zur Ukraine, die vor mehr als 1200 Tagen von Russland überfallen wurde und nun durch den Krieg im Nahen Osten viel Aufmerksamkeit verliert. Bei uns soll das nicht so sein. Wir gucken weiterhin auf das Land. Wie ist die Lage?
Ja, die Ukraine bleibt an manchen Frontabschnitten jedenfalls unter Druck. Im Raum Toretsk rücken die Russen weiter vor, wenn auch nur mit kleineren Einheiten, meldet das Institute for the Study of War nach Auswertung von Luftaufnahmen. Über die heftig umkämpfte Kleinstadt im Donetsk-Becken berichten wir ja schon geraume Zeit. Meldungen über Geländegewinne sind generell, so ist mein Eindruck, deutlich seltener geworden, seit Drohnen das Gefechtsfeld dominieren und jede Bewegung noch lebensgefährlicher machen. Und der Terror aus der Luft, auch die Zivilbevölkerung, die Bewohner vieler Städte in der Ukraine, erleben und erleiden ihn Nacht für Nacht. Russland greift weiter an mit Dutzenden der Shahed-Drohnen, ursprünglich iranischer Herkunft. Es wurden Ziele in den Regionen Donetsk, Dnipropetrovsk und Saporischschja getroffen. Es gab Tote und Verletzte. Und in der Region Cherson griffen russische Streitkräfte nach ukrainischen Angaben mit Artillerie und Drohnen Wohngebiete an. Auch hier gab es etliche Verletzte, Anna.
Und was hören wir von Putin? Der russische Machthaber war ja zwischenzeitlich von Donald Trump sogar als Vermittler ins Spiel gebracht worden, als Vermittler für den Krieg zwischen Israel und dem Iran.
Ja, ein aus meiner Sicht haarsträubender Vorschlag von Trump, zumal Russland mit dem Iran verbündet und auf finsterste Weise verbandelt ist. Mit Drohnennachschub aus der Islamischen Republik kann Putin nun wohl nicht mehr rechnen, aber er spielt in Sachen Verhandlungen mit der Ukraine, so mein Eindruck, weiter sein zynisches Spiel. So ließ Russlands Herrscher in diesen Tagen wissen, er sei bereit, Wladimir Selenskyj persönlich zu treffen, vorausgesetzt, der Westen höre damit auf, die Ukraine zum Kämpfen zu pushen. Das ukrainische Außenministerium wiederum hat am Mittwoch Russlands Forderung, die Ukraine solle alle vom Westen gelieferten Waffen unbrauchbar machen oder zerstören, als absurd zurückgewiesen. Der Kreml hatte dies zur Bedingung für einen Waffenstillstand gemacht.
Jetzt hat Russland ja schon mit Syriens früheren Machthaber Assad einen Verbündeten verloren. Jetzt könnte der Iran folgen. Wer hilft denn Putin da noch?
Ja, im Verborgenen China und ganz offen Nordkorea. Russland holt sich erneut Hilfe beim Diktator Kim Jong-un. Diesmal geht es aber wohl nicht um Kampfeinheiten. Putin hat seinen früheren Verteidigungsminister Sergei Shoigu nach Pjöngjang geschickt, der anschließend erklärte, die Nordkoreaner würden mit 1000 Pionieren und 5000 weiteren Soldaten helfen, die Region Kursk wieder aufzubauen, was vermutlich heißen soll, militärisch uneinnehmbar zu machen. Die Ukraine hatte hier bekanntlich im Sommer 2024 eine Gegenoffensive gestartet, das eroberte russische Territorium aber nahezu gänzlich wieder verloren. Kim Jong-un soll übrigens Außerdem erwägen 25.000 nordkoreanische Arbeiter nach Russland zu entsenden, um bei der Massenproduktion von Kampfdrohnen des im Iran entwickelten Shahed-Typs zu helfen. Eine Fabrik in Tatarstan sei dafür vorgesehen. Das berichtet jedenfalls der japanische Sender NHK unter Berufung auf nicht genannte Quellen in Russland und im Westen. Im Gegenzug erwarte Pjöngjang Drohnentraining für das nordkoreanische Militär.
Ja, Stefan, vielen Dank. Eine der vielen Lehren aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist, als Land sollte man sich gut verteidigen können, sollte man gut gerüstet sein. Und mit diesem Thema Rüstung wollen wir uns in der nächsten Zeit immer wieder mal beschäftigen. Und die Idee dazu hatte mein Gesprächspartner Christian Mölling vom European Policy Center. Er hat bei den Kollegen vom Stern einen eigenen Podcast. Die Lage international mit Christian Mölling heißt er. Und Christian, sehr schön, dass du jetzt hier im ARD-Hauptstadtstudio bist für das, was wir vorhaben.
Ja, ich danke dir recht herzlich. Ich bin total happy, dass du den Ball, den ich dir zugeworfen habe, aufgenommen hast, weil es wirklich was ist, was mir am Herzen liegt, dass wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen können und hoffentlich den Menschen die Möglichkeit geben können, einfach etwas informierter über diese Dinge zu reden, nachzudenken und auch sagen zu können, ja, das ist eine gute Art zu rüsten oder es ist eben keine so gute Art zu rüsten. Denn die Diskussion haben wir ja im Grunde genommen schon seit Ende des Kalten Krieges spätestens wieder, dass immer ein großes Fragezeichen hinter Rüstung gemacht wird.
Und der Ball, den du mir zugeworfen hast, war eine WhatsApp am Ostersonntagmorgen. Und ich habe sie mir extra nochmal rausgesucht. Hast du mir vor 8 Wochen geschrieben und da steht Hello und guten Morgen und frohe Ostern. Und dann noch hast du geschrieben, es braucht einen Podcast mit dem Fokus Rüstung. Das hast du gerade schon gesagt, warum. Und wenn wir auf Rüstung gucken, auf das Thema Aufrüstung, dann ist das ja tendenziell in Deutschland ein Thema mit einem eher schlechten Ruf. Also mit Waffen Geld verdienen, das finden viele eben zumindest bis zu der russischen Vollinvasion gegen die Ukraine vor mehr als 3 Jahren. Und ich habe jetzt vor kurzem mit jemand gesprochen, der erzählte mir davon, dass er seinen neuen Nachbarn neu kennengelernt hat. Und dieser Nachbar, als er dann von ihm gefragt wurde, was machst denn du beruflich, da hat er dann gesagt, er würde im weitesten Sinne in dem Maschinenbau arbeiten. Und da stellte sich dann nachher als Rheinmetall raus. Also der hat für Rheinmetall gearbeitet, im weitesten Sinne für einen Maschinenbauer. Hast du denn den Eindruck, seit diesem russischen Überfall auf die Ukraine, dass sich der Blick auf das Thema Rüstung auch bei uns in Deutschland geändert hat?
Ja, vielfach. Ne? Ich finde schon, wir haben so das Alte und das Neue, also das, was der Nachbar deines Freundes da wiedergegeben hat, ist schon noch das Alte, ne? Dass man so eine Ambivalenz hat, sagt, ist das jetzt eigentlich gut? Ist es okay, darüber zu reden und darf man Rüstung gut finden? Deswegen fand ich auch so, wenn man sagt, wie geht eigentlich gute Rüstung? Das hat ja diese ganze Ambivalenz da drin, dass man sagt, okay, kann das überhaupt gut sein und was ist dann gut? Und wir haben natürlich jetzt gerade eine Diskussion in Deutschland, teilweise getriggert durch das Geld, das jetzt frei wird, teilweise getriggert auch durch den russischen Angriffskrieg, wo man sagt, okay, wie machen wir es denn jetzt eigentlich am besten? Das heißt, wir haben, und das war, glaube ich, der Impuls, der mich da am Ostersonntagmorgen die Wände hochgetrieben hat, wir müssen mal versuchen, irgendwie das ein bisschen zu sortieren, weil das echt so ein Urwald ist, wo natürlich jetzt auch ganz viele Akteure mit sehr besonderen eigenen Interessen anfangen, die öffentliche Landschaft sehr aktiv und gut zu bespielen und da neue Narrative einbauen und man schon sich fragen muss, okay, bestimmt jetzt, wenn man so platt sagen will, bestimmt jetzt die Rüstungsindustrie, was wir eigentlich kaufen sollen? Und man sagen, nee, da gibt es einen ganz anderen Anfang und da muss man im Grunde genommen anfangen und sagen, so, woher kommt das eigentlich, dass wir rüsten? Du hast das eben schon gesagt, ne? Und man kann das auch eigentlich, finde ich mal, ganz gut herleiten und sagen, naja, das ist Verfassungsauftrag im Grunde genommen. Ne? Wir haben den Artikel 87a des Grundgesetzes, der sagt, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und in der Konsequenz, wenn die sich nicht nur rhetorisch und diplomatisch verteidigen sollen, dann brauchen die wohl irgendwie auch Material. Das gehört irgendwie so mit dazu zu einer normalen Armee. Ne?
Und das Interessante ist ja bei der Rüstungsindustrie, dass sie tatsächlich keine Industrie wie jede andere ist. Du darfst in Deutschland nicht einfach drauf losproduzieren und dann einen Panzer bauen und gucken, hier, wer möchte den denn haben? Du brauchst dafür immer einen Auftrag der Regierung. Ist das nur bei uns so oder ist das so generell so?
Nee, das ist in vielen, also ich habe jetzt einen Vergleich zu den westlichen Staaten, in vielen westlichen Staaten so, dass das, was wir als Kriegswaffenkontrollgesetz haben, das ist auch in der Verfassung verankert, dass man nicht einfach losbauen darf. Das gibt es in vielen anderen Ländern auch, was einfach unterstreicht, das ist eben nicht wie, weiß ich was, Konservendosen mit Erbsen zu produzieren, das kann jeder irgendwie machen, sondern das ist halt ein ernstes Geschäft, weil man eben halt auch weder ein Konsumgut wie eine Erbsendose herstellt oder ein Investitionsgut wie eine Fräsmaschine oder irgendwas in die Richtung, sondern man stellt ein Instrument politischer und militärischer Macht her.
Du spielst, glaube ich, auch auf die Definition an von Rüstung, von Waffen. Da gibt es so eine Definition, die hast du mal genannt, die klingt etwas martialisch, theoretisch, aber trotzdem sehr martialisch.
Ja, genau, also es gibt so zwei Perspektiven auf Rüstung. Das eine ist diese sehr, ich hatte schon fast, es ist eigentlich eine eher so linke marxistische Perspektive, nämlich es geht darum, dass Volkseigentum, unser Geld, im Rüstungsprozess umgewandelt wird in Gewaltmittel. Und das beschreibt das schon wirklich in einem kurzen, knappen Satz sehr gut, was wir eigentlich im Bereich Rüstung ständig diskutieren. Was machen wir mit dem Geld? Ist es richtig eingesetzt? Brauchen wir die Gewalt? Also es gibt noch eine übergeordnete Frage. Ne? Ist Gewalt Teil einer sicherheitspolitischen Strategie? Und wenn man aber sagt, ja, das ist es, und das haben wir letztendlich in der Verfassung dann auch so festgelegt, dann hat das Konsequenzen. Dann muss ich mir immer noch die Frage stellen, mache ich das jetzt im Einzelfall richtig? Aber generell kann man sagen, ist das schon was, wo wir gesagt haben und die Verfassungsväter und Mütter gesagt haben, ja, im Prinzip ist das schon richtig.
Und wenn wir jetzt darauf schauen, also diese Bundesregierung, der Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit hat sich entschieden, dem Gesetzgeber sehr viel Geld zur Verfügung zu stellen. Die Schuldenbremse ist zum großen Teil für den Verteidigungsbereich aufgehoben worden. Alles oberhalb von 1% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist jetzt gerade 45 Milliarden Euro. Also alles oberhalb von 45 Milliarden Euro, was für die Bundeswehr, für die Verteidigung ausgegeben werden kann, kann als Schulden aufgenommen werden. Ist dann quasi jetzt alles gut, wenn wir auf das Thema Rüstung gucken. Also ist genug Geld da, also kann man genug einkaufen.
Ja. Ja, genau. Jetzt machen wir schon die Tür auf zum Maschinenraum und gehen schon sozusagen ein Deck weiter runter und gucken rein und denken so, okay, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Ist ganz viel Geld da, also sozusagen die Maschinerie wird betankt. Und wie macht man denn jetzt eigentlich richtige Rüstung? Es gab jetzt ja in der Vergangenheit schon Sprüche mit No Limits und sozusagen der Verteidigungsminister hat im Grunde genommen die Taschen voll und kann jetzt überall Geld ausgeben. Jetzt kann man sagen, im Prinzip ist das natürlich so und das birgt immer auch die Gefahr, dass man dann Schindluder damit treibt. Ne? Und wir werden in den nächsten Jahren Skandale sehen, das ist gesichert, weil es in der Vergangenheit auch immer so gewesen ist. Aber natürlich gibt es eine Grundlage dafür, was wir rüsten. Wir haben uns eben nicht nur aus einer nationalen Perspektive, sondern auch mit Blick auf eine Verteidigungsallianz und gesagt, okay, wir geben uns gemeinsame Ziele und die definieren sich über die Bedrohungslage. Das ist schon besonders dieses Mal. In den letzten 25 Jahren ist man nicht mehr über eine Bedrohung gekommen, sondern man hat gesagt, es ist eigentlich sehr viel diffuser, was wir hier haben. Das heißt, wir wollen in allen militärischen Szenarien irgendwie gut sein. Und jetzt sagt man, naja, die wesentliche Bedrohung ist Russland und wir stellen um und wollen in der Lage sein, Russland im Zweifelsfalle abwehren zu können im Rahmen einer Abschreckungsstrategie. Und daraus folgt im Grunde genommen, was man sich beschafft. Ne, da sind wir sofort bei der Diskussion, die wir zurzeit haben. Machen wir jetzt alles noch mit Drohnen und KI? Oder brauchen wir doch diese Mittelstreckenraketen, so wie sie genannt werden? Also die Möglichkeit, einen Feind sehr, sehr weit hinter seinen Linien eigentlich zu bekämpfen, damit wir nicht in die Situation kommen wie die Ukrainer, dass wir eigentlich einen Kampf im Schützengraben austragen müssen, wo dann die Drohnen erst ihre Relevanz bekommen. Ne? Und das ist, was total schwierig ist, immer wieder reinzubringen, weil das in der öffentlichen Diskussion spricht man immer so über Einzelsysteme. Ne? Dass man sagt, okay, da gibt es Menschen, die werden dafür bezahlt, sich das Gesamtsystem anzugucken und zu sagen, wie machen wir das eigentlich am schlauesten? Und dass es eine militärische Anforderung gibt und damit auch schon mal differenziert werden kann, zumindest aus einer militärischen Sicht, was ist gute und was ist schlechte Rüstung? Das finde ich ist schon erst eine wichtige Hilfe und es ist aus meiner Sicht auch der einzig richtige Startpunkt und nicht zu sagen, wir geben Geld für Rüstung aus.
Wir werden in Zukunft darauf gucken, was Deutschland beschaffen sollte, also wie Deutschland sein Geld ausgeben sollte. Und du hast aber jetzt gerade auch schon häufiger von guter Rüstung, von guten Rüsten gesprochen. Ist halt die Frage, kann Rüstung gut sein? Du hast da einmal den Kritikpunkt, dass sehr, sehr viel Geld einfach für Waffen ausgegeben wird. Eine Art totes Kapital. Also ein Rüstungsprojekt, das ist immer viel Geld, sind immer Milliarden. Und eigentlich sollen die ja, diese Rüstungsmittel sollen ja, also Waffen, Panzer, sollen nicht eingesetzt werden. So viel Geld für totes Kapital.
Ja und nein. Ne? Denn es ist ja nicht tot. Wir gehen ja davon aus, und das ist ja die ganze Philosophie, dass dadurch, dass wir das haben, dass wir es betreiben können, dass wir auch die Menschen haben, da sprechen wir jetzt im Bereich der Rüstung nicht so viel drüber, aber das gehört natürlich mit dazu, dass das einen Gegner davon abhält, zu sagen, ach, ich könnte es ja einfach mal versuchen, ob ich nicht vielleicht die NATO angreifen könnte. Das ist letztendlich die Philosophie. Das heißt, es wirkt dadurch, dass es da ist und dass man glaubhaft zeigen kann, dass man in der Lage ist, es einzusetzen und dass man auch bereit ist, es im Zweifelsfall einzusetzen. Deswegen ist diese Trennung, die klassischerweise Ökonomen machen zwischen Konsum und Investitionsgut, die passt hier halt nicht so richtig. Ne? Das haben wir dann auch so ein bisschen verlernt.
Du möchtest natürlich nicht, dass es ein Konsumgut wird.
Nee, also, genau.
Du möchtest es als Investitionsgut,
was ist es denn dann eigentlich? Ne? Was ist es? Und das ist im Grunde genommen, wenn du jetzt zurückgehst, was ist eine klassische Staatsdefinition? Hat der Staat drei Aufgaben. Er muss eine politische Ordnung zur Verfügung stellen, das ist bei uns die Demokratie. Er muss Wohlstand erzeugen können und er muss Sicherheit herstellen können. So, und darüber kommt man und sagen, naja, das ist halt dann ein Teil der Aufgabe. Es ist nicht alles läuft über Rüstung, aber ein Teil der Aufgabe ist tatsächlich, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger herstellen zu können. Und damit kommt eine gewisse Legitimität für diese Ausgaben zustande, auch wenn sie dann nachher in der Praxis hoffentlich tot bleiben als Kapital, weil sie nicht im Krieg eingesetzt werden.
Und in Deutschland gibt es auch eine Rüstungsindustrie, die hat in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wehrtechnische Industrie geheißen, also damit es nicht so schlimm klingt. Aber also in Deutschland gibt es eine Rüstungsindustrie, anders als in einigen anderen Ländern. Und jetzt haben wir zu Beginn der Folge den NATO-Generalsekretär Rütte gehört. Und der hatte die deutsche Rüstungsindustrie als eine der besten der Welt bezeichnet. Ist das so?
Das ist total charmant von Herrn Rütte. Der ist ja sowieso ein ganz charmanter Kerl. In einigen Bereichen sind wir, glaube ich, immer noch richtig gut. Leider auch immer richtig teuer. Ne? Also es ist auch immer eine Frage des Preises, der da drin
Panzer.
Ist. Panzer, genau. Panzer gut und teuer. Auch vieles andere im Landbereich gut und teuer. In anderen Bereichen sind wir schon seit langem nicht mehr national eigenständig. Also ne, Flugzeuge, Hubschrauber produzieren wir in Kooperation. Teilweise kaufen wir die auch aus dem Ausland. Also Beispiel F-35, da kaufen wir bei den Amerikanern. Auch das hat eine lange Tradition. Ne? Wenn man jetzt guckt, wir haben eigentlich so bestimmte Produkte, auch im Bereich von Raketen, die kaufen wir traditionell woanders. Schwere Hubschrauber. Gibt es in Europa keinen Markt, deswegen kaufen wir die aus den USA. Das heißt also, ja, wir haben eine deutsche Industrie. Wir haben auch eine deutsche Industrie, die fürs Ausland produziert oder mit dem Ausland zusammen produziert.
Und bei uns ist es vor allen Dingen, du hattest das gesagt, fürs Heer, also Landstreitkräfte, gepanzerte Fahrzeuge und Schiffe.
Ist Schiffe das? Auch, klar. Ne? Mhm. Das ist auch so ein eigener Markt, der ist unheimlich stark geschützt. Ne? Also wir haben eine große Marineschiffbauindustrie in Deutschland, wie insgesamt in Europa. Und damit die sozusagen weiter national arbeiten kann, muss sie aber viel exportieren, damit sie auch einigermaßen noch das Geld einspielt. Und die Frage ist jetzt natürlich, ändert sich das auf einmal alles? Ne? Ist der Bedarf auf einmal in Deutschland, in Europa so groß, dass man nicht mehr in den Export gehen muss, sondern machen wir das in Zukunft eigentlich für den eigenen Bedarf? Oder haben wir immer noch so viel Überproduktionskapazitäten, dass es eigentlich verschwendetes Geld ist in einer Zeit, in der es total wichtig ist, effizient zu arbeiten und auch schnell zu arbeiten? Ne, denn ich meine, das ist auch. Das
sind beides Begriffe, die mir bei Rüstungsindustrie im derzeitigen Stadium nicht unbedingt sofort einfallen, wenn ich das mal so
das
sagen
stimmt,
darf.
Das stimmt. Und das Dilemma ist, dass mit dieser neuen Zeit, in der jetzt Rüstung auf einmal, ich will nicht sagen en vogue ist, aber sozusagen aus der Schmuddelecke rauskommt, ein anderer Faktor reinkommt, der die Art und Weise, wie wir über Rüstung in den letzten Jahren und Jahrzehnten nachgedacht haben, nämlich vor allen Dingen mit Blick auf Kostenoptimierung, das ändert sich gerade. Wir haben jetzt auf einmal, das sagt der Verteidigungsminister, das sagt auch der Generalinspekteur, wir haben eigentlich die Notwendigkeit der Zeitoptimierung. Wir haben eine Deadline, bis zu der wir fertig sein müssen. Und das heißt, da gibt es in der Betriebswirtschaft sozusagen das magische Dreieck, wenn ich auf diesen Punkt Zeit optimiere, dann muss ich bereit sein, mehr Geld auszugeben. Und das heißt, ich gehe schnell in den Markt, ich will schnell die Sachen kaufen. Dann kann ich nicht mehr den besten Preis im ökonomischen Sinne haben, sondern den besten Preis mit Blick auf, okay, ich muss bis dahin fertig sein.
Und das, dann, das bis dahin ist 2029.
Genau, 2029, was super kurz ist. Ne? Ja. Also wenn wir jetzt mal wieder in die alte Zeit zurückgehen, da hat halt ein komplexes Rüstungsprojekt wie Schiff oder neues Flugzeug mal locker flockig 12 Jahre, 15 Jahre gebraucht, bis es dann das erste davon auf dem Hof gestanden hat. Und man hat dann immer sozusagen die Auslieferung gestreckt, damit man die Produktionskapazitäten auslasten konnte. Das ändert sich jetzt auf einmal alles, wenn man sagt, okay, wir knautschen das alles zusammen und auf einmal müssen wir in 5 Jahren nicht alles haben, aber doch einen so großen Teil von Rüstung geleistet haben, dass Putin sagt, ah, das ist jetzt aber doch keine so gute Idee mehr, die Europäer vielleicht anzugreifen.
Und in dem Vorgespräch jetzt auch hier auf unser erstes Gespräch hatten wir ja auch festgestellt, diese besondere Lage, in der sich Europa letztendlich wiederfindet oder zumindest Deutschland wiederfindet. Es war ja hier bei der Bundeswehr immer so, dass die Bundeswehr eigentlich ziemlich viel Zeit hatte, weil es gab ja keinen richtigen Feind und aber kein Geld. Und jetzt haben wir durch die Änderung bei der Schuldenbremse Geld, aber eigentlich gar nicht viel Zeit, weil eben diese Bedrohungsanalyse so ist, der europäischen Geheimdienste, dass Russland theoretisch in der Lage ist, bis zum Jahr 2029 einen NATO-Staat anzugreifen. Wenn wir jetzt weiter über dieses Thema Rüstung sprechen, was ist denn dein Wunsch für unsere Gespräche? Weißt du, was soll nachher quasi, was sollen wir alle besser verstanden haben?
Das Schönste wäre, wenn wir es schaffen, jetzt nicht über die rüstungspolitische Tagespolitik, wer hat wen gekauft und welcher kleine Skandal läuft gerade ab, darüber sprechen, sondern wenn wir es schaffen, so ein bisschen tiefer in den Maschinenraum reinzugucken und ein bisschen so die Mechanik zu erklären, warum ist das so, ne? Warum scheint es so, als ob die Rüstungsindustrie sich jetzt die Taschen voll macht, brauchen wir dieses ganze Kram eigentlich, wer bestimmt das eigentlich, dass wir das ausgeben sollten und welche Rolle spielt dann noch, es gibt ne, die ganzen alten Schablonen, welche Rolle spielt noch die Europäische Union in dem Zusammenhang, die sich ja auch bemüht, da was zu machen, das alles so ein bisschen einzusortieren, sodass wir, wenn wir hier sozusagen irgendwann mal fertig sind, alle rausgehen und sagen, jetzt habe ich eine viel bessere Landkarte dieser Rüstungslandschaft und ich habe verstanden, wie das System Rüstung eigentlich funktioniert. Das wäre total super, wenn wir das hinkriegen würden. Da wäre ich total glücklich und dann hoffe ich, dass wir in der Diskussion so 1-2 Ebenen besser sind, weil letztendlich mein Job ist, Leute in die Lage zu versetzen, eine bessere Entscheidung treffen zu können, wenn ich glaube, ich kann dabei hilfreich sein. Und wenn wir das alle besser diskutieren können und damit Entscheider bessere Entscheidungen treffen können, dann ist mein Job gut gelaufen.
Ja, und mein Job ist, dass man es verstehen kann, was gerade passiert. Und deswegen ganz vielen Dank, dass du mir am Ostersonntag diese WhatsApp geschickt hast. Und auch, dass du jetzt ins Studio gekommen bist und wir den Auftakt gemacht haben zu unserer lockeren Serie über, wollen wir es wirklich gutes Rüsten nennen?
Wir können es auch einen Morgenspaziergang durch die Rüstungslandschaft nennen, wie immer du möchtest.
Okay.
Ich glaube, das Spiel mit Leichtigkeit und Schwere ist das, wo man einfach gucken muss, wie nehmen wir die Leute halt auch mit, ne? Wie erklären wir das denn richtig gut, sodass die Leute auch Spaß haben zuzuhören. Denn es hat manchmal auch echt eine ziemliche Dräuge in dem ganzen Thema drin, weil es dann doch, das ist mir dann auch festgestellt, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was machen wir hier eigentlich, das ist schon auch eine eigene Welt. Ne? Man kann über Verteidigungspolitik tralala reden. Aber wenn man runtersteigt in den Maschinenraum, muss man sagen, wow, das ist schon teilweise ziemlich kompliziert, was da alles zusammenkommt als Anforderungen und auch welche Kompromisse man machen muss und welche Dilemmata man eigentlich aushalten muss, die dann immer mal wieder als Skandal dargestellt werden oder das darf doch nicht sein, das. Und wenn wir da es schaffen, dass die Leute sagen, ah, okay, ich habe verstanden, es ist ein Dilemma, die haben sich so entschieden, aber ich weiß, warum das so ist, dann denke ich, okay, das ist gut gelaufen.
Christian, ganz vielen Dank. Einen Titel überlegen wir uns noch, aber für jetzt erstmal schön, dass du hier warst.
Ich danke dir.
Nächste Woche findet der NATO-Gipfel in Den Haag statt und darüber kann ich jetzt mit meiner Kollegin aus dem ARD-Studio in Brüssel sprechen, mit Katrin Schmidt. Hallo Katrin.
Hallo Anna. Wie schön, dass ich mal bei euch im Podcast sein darf.
Ich finde das wunderbar, dass du bei uns im Podcast bist und ich darf ja nächste Woche bei euch im Podcast sein. Ja. Darauf freue ich mich. Kann ich hier schon mal an dieser Stelle sagen, es ist der podcast.eu. Genau. So, Katrin, ich erreiche dich in Brüssel. Wie lange wird denn jetzt dieser Gipfel, den wir nächste Woche sehen in Den Haag, wie lange wird der schon vorbereitet?
Ich sag mal, mindestens seit der neue Chef, der neue Generalsekretär Mark Rutte hier übernommen hat, also im Oktober 24, da hatte er ja den Auftrag sowieso, die NATO in vielerlei Hinsicht in eine neue Zeit zu führen. Also mit allem, was ihr auch immer im Podcast besprecht, was wir natürlich alle kennen, die großen Geschichten, die Erkenntnis, dass man sich vielleicht alleine verteidigen muss auf dem Kontinent, Stichwort Trump und natürlich die neue Bedrohungslage. Aber eben auch, und das ist das Wichtige hier in Brüssel, dass sich auf Arbeitsebene in den letzten Monaten hier ganz, ganz viel geändert hat. Also man ist ein Stück weg davon, dass viele Staaten immer nur sagen, ja, wir wissen ja, wir müssen mehr tun und hätte und müsste und dann ist ja nichts passiert, wie wir alle wissen, hin zu einer Arbeitsweise, die auch im Headquarter hier in der NATO immer als wahnsinnig konstruktiv beschrieben wird. Also alle haben jetzt einen Pfad, wie sie weiterkommen. Der ist sehr konkret, der ist festgezurrt. Und all das fließt ein in diese Vorbereitung, das zu deiner Frage, die sich immer weiter zuspitzen. Und letztendlich heißt immer, wir sind laser-focused, ist so das Bonmot, das sie in der NATO immer benutzen. Auf diesen Gipfel, der immer kleiner wird, der jetzt genau, Achtung, 2,5 Stunden dauern wird im Kern und bei dem genau eine Sache rauskommen soll, nämlich die Zahl 5%. Und quasi wie in so einem Trichter läuft das seit ewig da drauf zu. Und das ist so kurz jetzt. Der Gipfel im Kern auf 2,5 Stunden, also 10.30 Uhr bis 13 Uhr, wer es genau wissen möchte, das ist jetzt die Zeit, die man hier mit allen 32 und natürlich auch mit dem besonderen Mitglied Trump da zusammensitzen wird, um da einen Strich drunter zu machen unter das, was man, wie gesagt, jetzt über ein halbes Jahr ganz konzentriert, laserfokust da vorbereitet.
Du hast das gerade schon etwas beschrieben, wie ihr Mark Rutte wahrnehmt, jetzt den neuen NATO-Generalsekretär. Und im ARD-Studio Brüssel habt ihr auch ein Exklusivinterview mit ihm geführt. Es ist ja sein erster Gipfel als Generalsekretär und dann halt gleich mit Donald Trump. Und Mark Rutte hat ja diesen Ruf, ein Trump-Flüsterer zu sein. Woher kommt das eigentlich?
Ja, also Mark Rutte erstmal, muss man sagen, es ist ja so ein People's Person, würde man, glaube ich, in amerikanisch sagen. Ne? Wenn der so in den Saal kommt, der strahlt, der macht Faxen, dann schlägt er jemand auf die Schulter, auf die Knie, hakt jemand unter. Also er ist auch so ganz physisch nahbar, also ein komplett anderer Stil auch, ne, als der Vorgänger Stoltenberg, der mit Ruhe und Übersicht sehr gut und nach der Meinung vielen, aber sehr erfolgreich auch dieses Bündnis 10 Jahre geführt hat. Aber mit Rutte ist halt ein komplett anderer Stil auch eingekehrt. Ne? Charmoffensive, großes Ego, hat aber auch so eine Art, so unscripted irgendwie zu reden, ist sehr meinungsfreudig, auch für einen Generalsekretär. Also all das ist wahrscheinlich was, was auch Trump zusagt. Also es ist das Erste, aber so ist Rutte eben auch und auch schon vorher gewesen. Wir beobachten ihn ja schon ewig, der saß ja ewig hier in Brüssel auch mit am Ratstisch und dann natürlich auch in Den Haag als Regierungschef und so weiter. So ist er. Und dann gibt es aber eine Szene, auf die wird da immer wieder zurückgegriffen, wenn es darum geht, zu erklären, was mit den beiden Typen da eigentlich ist. Dann wird erinnert an den NATO-Gipfel 2018 in Brüssel. Da hat Trump auch schon mal irgendwie mehr oder weniger gedroht, mit fliegenden Fahnen die NATO zu verlassen. Und es sei dann, so geht die Legende, Rutte gewesen, der wirklich hinter ihm her ist, er ihm nochmal die Hand aufgelegt hat und hat ihm versichert, my friend, wir haben das alles verstanden, wir machen das jetzt auch und dadurch hat er irgendwie den wieder runtergefahren und er ist geblieben und dann war irgendwie das erstmal überstanden und viele haben gesagt, das hätten jetzt, also Merkel zu der Zeit sowieso nicht geschafft, auch Macron nicht, der eigentlich auch ganz gut meint man mit Trump kann, aber das war so der Rutte-Trump-Moment und Rutte hat es sogar auch, in diesen Zeiten erinnert man sich da gern dran, auch widersprochen im Oval Office, als er da zu Besuch war. Da war es noch nicht die Zeit, wo man befürchtete, dass die Situation gleich eskaliert. Aber auch da gab es schon mal irgendwie so ein Wortgefecht. Ging um Zölle. Und da hat der Trump echt gesagt, Leute, wir können das nicht machen. Ne? Wir müssen uns hier einigen und auf ihn eingeredet. Und da hat dann Trump irgendwann gesagt, also den Typen finde ich gut. Und das scheint so geblieben zu sein. Also deswegen, daher kommt dieses Trump-Flüsterer.
Und meinst du, dass er vor allen Dingen deswegen NATO-Generalsekretär geworden ist, weil er gut mit Trump kann oder vergleichsweise gut? Mhm.
Das ist bestimmt ein Hauptgrund. Also, was man so hier in die Botschaft da unten reinhört, sagen die schon, es ist der einzige, den wir jetzt hier auf dem Zettel hatten, dem man wirklich zutraut, die NATO durch diese Trump-Jahre irgendwie durchzuschaukeln und zu gucken, dass die USA da an Bord bleiben, in der Hoffnung auf bessere Zeiten, wenn das alles wieder stabiler ist und sie dann sowieso wieder dabei sind sozusagen. Das ist das eine. Es ist aber auch so, und es wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig, das würde ihm auch nicht gerecht werden. Also Mark Rutte jetzt, man muss halt schon sagen, er ist allerbestens verdrahtet als langjähriger Regierungschef der Niederlande. Da war er von 2010 bis jetzt Mitte 24 Regierungschef. Das heißt, er saß hier immer in Brüssel mit am Tisch mit allen anderen. Er ist bestens natürlich auch bekannt mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionschefin. Und es geht ja auch darum jetzt, was auch letzten 2-3 Jahre passiert, EU und NATO deutlich enger zu verzahnen, die in Brüssel ja hier echt nur 7 Kilometer auseinander sitzen mit ihren Hauptgebäuden, aber trotzdem irgendwie getrennte Sphären ein Stück weit waren. Das ist deutlich enger geworden. Dafür brauchte man auch jemand. Und Rutte, der kennt sie wirklich alle. Der hat mit 3 US-Präsidenten gearbeitet, mit 3 französischen Präsidenten, glaube 2 Bundeskanzlern. Es lag nur daran, dass Merkel so lange da war. Also er ist halt auch einfach schon immer da gewesen. Und ich sag mal, er wehrt sich natürlich auch ein Stück weit dagegen, dass man ihn auf diese Trump-Connection so reduziert. Wir haben jetzt 6 Tage vor dem Gipfel mit ihm das Interview geführt, auch nochmal gefragt, ist es jetzt alles gemacht für Trump, was wir nächste Woche erleben? Und da können wir mal hören, da hat er das gesagt.
Also zunächst einmal, das ist kein Gipfel, bei dem es nur um eine Person geht. Es ist ein Gipfel, bei dem es darum geht, die Sicherheit 1 Milliarde Menschen zu gewährleisten, die auf dem NATO-Gebiet leben. Und wir sind mit den gleichen Problemen konfrontiert. Russland, das sich neu aufstellt, aber auch die massive Aufrüstung, die derzeit in China stattfindet. Und natürlich ist da noch die Frage, wie eine alte Forderung der USA, nämlich die Ausgaben zwischen Europa, Kanada und den USA anzugleichen, erreicht werden kann.
Also, das muss er natürlich so erklären, dass das alles gemacht wird aufgrund der Bedrohungslage und nicht wegen Trump. Es ist eine Mischung aus beiden natürlich, weil man braucht die USA dabei. Das wissen ja auch alle, die euch regelmäßig hören. Das ist ja sowieso klar. Ich will vielleicht noch eine Sache sagen. Manche mit diesem am Anfang schon, man könnte fast sagen, Love-Bombing hier auf Trump von Rutte aus. Nicht alle waren da auch immer total begeistert, wie er die Rolle auslegt. Er hat den Auftrag, natürlich Trump auch ein bisschen einzuseifen und dabei zu halten, aber er hat ja wirklich am Anfang ihn sofort gelobt, auch schon im Wahlkampf, als noch nicht klar war, dass es Trump werden würde. Es hätte auch noch Kamala Harris werden können. Und da haben schon manche hier sich die Augen gerieben, manche NATO-Partner haben gesagt, ein Typ, der hier behauptet, er kann in 24 Stunden Frieden machen in der Ukraine, vermutlich nicht zu den Bedingungen, die sich die Ukraine wünscht, wie wir alle wissen, dass man den so hofiert, das war schon erstaunlich, weil man muss dann fast sagen, es hat Rutte eigentlich fast unter Selbstaufgabe gemacht oder zumindest unter Aufgabe der eigenen Position, weil was auch zu Rutte gehört ist, dass er ein wahnsinniger Unterstützer der Ukraine immer gewesen ist. Also die Niederlande haben ja sehr viel getan von Anfang an, waren auch die ersten, die die F-16 Jets da geschickt haben. Und er hat das auch mal so erklärt. Das werde ich auch immer erinnern. Es war eine tolle Szene, wie er hier mal erklärt hat, woher sein Commitment zur Ukraine kommt. Und weil er war ja vorher auch jemand, der für Nord Stream 2 gewesen ist, der dann gesagt hat, seine Ansicht hat sich komplett geändert, als die MH17, dieser Malaysia Airlines Flug, der von Amsterdam nach Kuala Lumpur unterwegs gewesen ist, über der Ostukraine abgeschossen wurde. Das ist bald 11 Jahre her. Ne? Mhm. Und das hat die Niederlande nachhaltig erschüttert. Und er hat gesagt, da habe ich verstanden, wie zynisch Putin ist und habe mein Mindset da auch nochmal komplett hinterfragt und bin zu einer ganz anderen Klarheit gekommen. Ne? Und das in Kombination mit diesem Hofieren, auch dieser Aussage von Trump, das hat man am Anfang nicht verstanden, aber ja, es ist auch ein bisschen ein Auftrag eben, sich um Trump zu kümmern, haben wir schon gesagt.
Jetzt gucken wir ja auf dieses Ziel, was Mark Rutte ausgegeben hat, die 5%. Du hast das ja auch schon erwähnt. Das ergibt sich ja aus 3,5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben konkret und dann 1,5% für zum Beispiel Infrastruktur, die auch militärisch genutzt werden kann. Also diese 5%. Und du hast ja auch gesagt, Mark Rutte als niederländischer Premierminister schon ein starker Unterstützer der Ukraine. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die Niederlande, was alleine das Erreichen des 2%-Ziels angeht, nicht ganz vorne mit dabei, sondern eher weiter hinten. Wie sehr ziehen denn jetzt gerade die europäischen NATO-Staaten bei diesem 5%-Ziel oder 3,5 plus 1,5%-Ziel mit?
Also wir gehen davon aus, dass tatsächlich alle an Bord sind. So, das ist nicht einfach, das war auch nicht einfach. Und bis heute, also bis jetzt, wo wir sprechen, laufen da auch noch gewisse Verhandlungen. Aber dieses 3,5% plus 1,5%, wie du gerade gesagt hast, das ist im Prinzip festgezurrt. Und es ist auch so, dass hier uns immer wieder erklärt wird, das ist jetzt ja auch keine Bullshit-Zahl, sag ich mal. Ja? Also wie man schon mal auch gesagt hat, wir wollen 2%, das war 2014 und es ist ewig nichts passiert. Und 4 Jahre später hatten es erst 3 Länder erreicht oder so. Du hast es eben ja auch schon angesprochen. Diesmal muss es anders laufen, ist irgendwie allen klar. Man muss vielleicht auch dem Eindruck nochmal widersprechen, man hätte das jetzt die 5% genommen, weil Trump die mal in die Luft geworfen hatte oder so. Die NATO arbeitet da natürlich anders. Ne? Die macht eine ewige Analyse der Bedrohungslage. Dann wird daraus abgeleitet, welche Fähigkeiten brauchen wir, um dieser Bedrohungslage zu begegnen, angemessen. Daraus werden dann sogenannte Fähigkeitsziele definiert. Die werden unter den einzelnen Staaten in einer ewigen Debatte abgestimmt. Ne? Um es mal ein bisschen konkreter zu machen, man hat jetzt abgeleitet, wir brauchen 400% mehr für Luftverteidigung. Ne? Und daraus kann man dann wiederum Kosten ausrechnen und die wiederum in solche Prozentzahlen der Wirtschaftskraft alles zusammen, ne, entwickeln. Also das ist ein langer Prozess und das ist ein Riesenkatalog von hunderten Fähigkeitszielen mit Unterfähigkeitszielen. Also ich sag mal, für Laien, auch für mich, ist der Katalog nichts wert. Ich kann den nicht lesen, sozusagen. Mhm. Also das ist eine riesige planerische Aufgabe und daraus abgeleitet stehen diese Zahlen jetzt und also die 3,5 sind alle jetzt dabei, müssen ja auch Pfade beschreiben, wie sie die erreichen. Die 1,5% wurde jetzt vor 2 Tagen, würde ich sagen, festgezurrt, dass da auch alle dabei sind. Selbst die, die sich jetzt noch, oder wir hören von den Spaniern zum Beispiel, die sagen, es ist eigentlich übertrieben und wir können uns das wirklich nicht leisten. Wir sind dann auch schlicht pleite und so weiter. Das hören wir aus manchen Staaten ja, diese Argumentation. Dennoch, also die feste Überzeugung hier in Brüssel, dass diese 5% unterschrieben werden. Jetzt geht es natürlich darum, wie kriegt man die jetzt wirklich auch dazu? Das war ja im Kern auch deine Frage, Anna. Es gibt jetzt vielleicht noch so 2, 3 Dinge. Das ist natürlich einmal, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. 5% sind ja schön, aber bis wann? Mhm. So, also das Zeitziel, da weiß ich auch noch nicht ganz genau, was da jetzt dann da stehen wird. Die Verhandlungen, wie gesagt, die laufen und aus NATO-Sicht sagt man, haben wir noch ein paar Tage Zeit.
Also da gibt's natürlich, 2032 ja, ist eine Sache, 2035 habe ich jetzt gelesen.
Genau. Also 2030 sind die ambitioniertesten NATO-Alliierten, also baltische Staaten und so weiter, die sagen, Leute, ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns auf die Bedrohungslage auch berufen, die ja vielen Geheimdiensten vorliegt, dass Putin bis 2029 einen NATO-Staat angreifen könnte, dann müssen wir uns ja beeilen, ne? Das ist ja 2030 eigentlich immer noch zu spät. Es soll aber ja auch glaubwürdig und realistisch sein. Das ist Mark Rutte ja auch ganz wichtig. Deswegen würde der da nicht mitgehen. Ne? Er sagt dann eher 32. Kann auch sein, dass manche den Pfad bis 35 aufgemacht bekommen. Das sind eben so Stellschrauben. Und was wir hier hören aus NATO-Kreisen ist, dass es vermutlich auch in diesem Beschluss noch so eine Überprüfungsklausel geben wird, die sowas sagt wie: Wir verabreden uns für 2029, diese Fähigkeitsziele ohnehin nochmal zu überprüfen, wenn ja eh stetig überprüft, und daraus dann auch nochmal zu überprüfen, ob denn die Prozente noch so stimmen. Das würde vielleicht manchen, die auch Probleme haben, das im eigenen Land zu verkaufen, diese massive Aufrüstung, nicht mehr ist es ja am Ende, vielleicht ein bisschen Argumentationshilfe geben oder so.
Und du hast gerade den Beschluss, die NATO-Abschlusserklärung erwähnt, die soll ja sehr schlank sein, gerade mal eine Seite und nicht über 30 Seiten gehen. Und das Wörtchen Ukraine, werden wir das in dieser Abschlusserklärung finden oder nicht? Weil so wie ich das verstehe, versucht Trump ja zu vermeiden, Zelensky zu treffen.
Man könnte das so wahrnehmen, wenn man sich G7 angeguckt hat, ne, und dann ja auch gemerkt hat, er hat das irgendwie vermieden aus Gründen, wollen wir nicht weiter analysieren. Das Ähnliche könnte natürlich hier auch passieren. Also wir werden Zelensky hier erleben in Den Haag, du auch, wenn du dann ja da bist. Ne? Es wird einen NATO-Ukraine-Rat geben unter den Außenverteidigungsministern, also dann nicht mit Trump zwingend. Es wird jetzt daran gearbeitet, so hören wir das zumindest aus der NATO, dass es vielleicht auch nochmal einen NATO-Ukraine-Gipfel nochmal geben soll, auch auf Regierungschefebene, ist auch noch nicht sicher und so. Also ob er ihn ganz vermeiden kann, Donald Trump, das weiß ich nicht. Entscheidend ist aber ja wirklich, du sagst es, diese Gipfelerklärung eine Seite. Wenn es nach den Amerikanern gegangen wäre, hätte wahrscheinlich auch ein Einzeiler gereicht. Und
5% Check.
Ja, genau. So, we do it. Und wir haben Rutte das aber auch gefragt, wie es denn jetzt mit Ukraine aussieht und wobei man da bleibt. Ich spiele das nochmal ein, das ist relativ vielsagend dann auch.
In diesem Moment diskutieren wir immer noch unter Verbündeten über die Abschlusserklärung. Ich denke, dass sie in Bezug auf unsere fortwährende Unterstützung der Ukraine und Haltung gegenüber Russland unsere NATO-Positionen widerspiegeln werden.
Ja, so weit so unklar.
Ja.
Also der Hintergrund ist wohl, man wird vermeiden, nochmal das genau zu sagen, was man in der Washingtoner Gipfelerklärung im vergangenen Jahr aufgeschrieben hat, nämlich, dass die Ukraine einen unumkehrbaren Weg in die NATO vollzieht, sozusagen, ohne Zeit genau. Aber dieses irreversible path, danach wurde jetzt ja gefragt, das wird, ich sag mal, mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl nicht in diesem Gipfeldokument auftauchen. Einfach, weil die Amerikaner das nicht mitmachen, weil die wahrscheinlich argumentieren, dass sie da mehr Raum wollen für diese Verhandlungen, Friedensverhandlungen mit der russischen Seite und mit der ukrainischen Seite und dass die da stören würde. Und jetzt ist es wahrscheinlich, wie gesagt, es darf kein Einzeiler sein aus Sicht der Europäer, weil sie schon nochmal zumindest den Kontext wahrscheinlich beschreiben wollen werden. Wir werden es vermutlich so lesen, dass sie sagen, wenn wir hier auch beschreiben, wie es um die Sicherheit Europas steht, lassen wir nicht unerwähnt, dass die Ukraine ja gerade auch die Freiheit Europas mit verteidigt und dass wir da weiter natürlich unterstützen und so weiter. Das ist wahrscheinlich das Mindeste oder das Wenige, was man da noch mit reinbringt.
Naja, und eine Möglichkeit für den ukrainischen Präsidenten, den amerikanischen Präsidenten zu treffen, gibt es ja beim Essen des Königs am Dienstagabend, ist mal meine Vermutung. Katrin, jetzt noch eine Sache. Wir haben gerade am Anfang schon darüber gesprochen. Ihr im ARD-Studio Brüssel habt euren eigenen Podcast.eu. Geht es darum, um alles, was mit der EU zu tun hat?
Im Wesentlichen ja. Also man muss sagen, wir sind eigentlich der einzige richtige Europa-Podcast, der journalistische, ne, .eu heißen. Wir machen jede Woche ein großes EU-Thema, was immer natürlich für die deutsche Debatte auch relevant ist. Also sei es irgendwie Migrationspolitik, das ist manchmal so wohltuend, das nicht nur aus der Berliner Blase oder so zu betrachten, sondern eben wirklich den europäischen Kontext. Haben wir mit ganz vielen Themen und auch ab und zu natürlich Verteidigung. Jetzt machen wir es natürlich auch gerade zum Gipfel. Mittwoch dann mit dir, war auch die Sonderfolge nach dem NATO-Gipfel und freuen uns auf deine Analyse. Und ja, so begrüße ich halt jede Woche Freitag immer wieder auch ein paar Kollegen und wir reißen ein gutes Thema auf, glaube ich. Und das könnte wahrscheinlich auch für eure Hörer hier im Podcast interessant sein. Also gerne mal reinhören. .eu, der Europa-Podcast.
Das machen wir und die Empfehlung geben wir natürlich sehr gerne weiter. Also vielen, vielen Dank, liebe Katrin, für deine Zeit. Und dann sehen wir uns jetzt nächste Woche. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Bis dann, Anna.
Das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Ich melde mich dann vom NATO-Gipfel in Den Haag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und wir nehmen übrigens auch Sprachnachrichten und freuen uns auch drüber. Aber wir gucken mal, was Sie uns schicken. Bis dahin verabschieden sich Anna Engelke.
Und Stefan Niemann. Und ich freue mich auf Dienstag, Anna. Und wenn nichts dazwischen kommt, wird das unsere nächste Folge sein. Sollte es Breaking News aus dem Nahen Osten geben, so oder so, melden wir uns mit einer Sonderfolge.